Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, ich freue mich, mal wieder in Lüneburg zu sein. Ich habe heute schon euer Ambiente genossen. Die schöne Fensterbank mit den Lichtern und sind das Setzlinge, die ausgepflanzt werden können, die Tannenbäumchen? Dann hier vorne die schönen Lichterbäume und so weiter, alles beleuchtet. Ich denke, das ist für diese Jahreszeit sehr angemessen. Ich wünsche euch auf jeden Fall Gottes Segen für das neue Jahr. Und gleichzeitig hoffe ich, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest hattet. Ich möchte zu Beginn meiner Predigt eine Karikatur erzählen. Ich habe leider die Zeichnung nicht mehr gefunden, aber vielleicht versteht ihr das auch so. Folgende Szene. Die Mutter steht an der Theke und spült Geschirr. Der kleine Junge entdeckt plötzlich, dass sein Goldfisch im Glas stirbt. Er trägt das Glas zur Mutter an die Theke. Mama, mein Goldfisch stirbt. Ist gut, mein Junge, spiel schön weiter. Das ist die Karikatur. Die meisten Probleme unter den Menschen kommen auf, weil wir schlechte Zuhörer sind. Oder nicht? Beziehungsweise es nicht gelernt haben, uns in die Situation des anderen hineinzuversetzen. Und das nennt man fehlende Empathie, nicht? Die schönsten Gespräche für mich entstehen immer dann, wenn mein Gegenüber sich in meine Lage hineinversetzt, beziehungsweise er es versucht. Ein Sprichwort der Indianer lautet: Großer Geist, bewahre mich davor, über einen Menschen zu urteilen, ehe ich nicht eine Meile in seinen Mokassins gegangen bin. Empathie. Mitgefühl. Darüber wollen wir ein wenig nachdenken. Es begann ja alles damals in Eden, im Paradies. Und wir wollen einige Texte aus 1. Mose 3 lesen. Eine Geschichte, die allen ganz geläufig ist. Der Dialog zwischen Eva und der Schlange am Baum. Eva stand davor und hörte die Schlange reden. Und sie sagte: Dürft ihr wirklich von keinem der Bäume essen? Eva erwiderte: Natürlich dürfen wir von den Bäumen essen, nur von diesem nicht, worauf du jetzt sitzt. Wir lesen das in Kapitel 3, Vers 2 bis 7. Da sprach die Schlange zum Weibe in Vers 4, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Als Eva nun sagte, wenn man diese Frucht isst, muss man sterben. Die Schlange sagt, ihr werdet keineswegs sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beide Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Eine großartige Erkenntnis, oder? Und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Nun, wir wissen ja, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Aber wir lesen jetzt weiter in Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Offenbar hat das sogenannte Ökokleid nicht ausgereicht. Und der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Gott wies ihn aus. Er ließ sie scheiden, nicht? So wie man heute sagt. Er entließ sie. Er schickte sie fort aus seinem Leben, aus seinem Heim. Das ist das Wesen der Sünde. Sünde und Gott gehen nicht zusammen. Es geht nicht. Sünde taucht nicht zum Leben. Zum Tod ja, aber nicht zum Leben. Man kann einfach nicht zusammenleben auf der Basis von Misstrauen. Genauso ist das mit uns. Sünde in der Beziehung zwischen uns funktioniert nicht. Auf der Basis des Misstrauens gibt es kein Miteinander. Auch wir entlassen Menschen aus unserem Leben. Wir haben keinen Zugang mehr zu ihnen. Es gibt wenige bis gar keine Gemeinsamkeiten mehr. Man ist unsensibel geworden für den anderen. Das Fehlen des Baumes des Lebens mit allen Konsequenzen machen den Menschen bis heute zu schaffen. Menschen haben sich entfremdet, verlieren das Verständnis füreinander. Auch Gott ist für den Menschen fremd geworden. Jeder bastelt sich doch sein eigenes Gottesbild zurecht. Da sind die noch im Vorteil, die sich regelmäßig treffen, um sich darüber Gedanken zu machen. Und dann kommt es dazu, dass man an Gott die Frage richtet, hat Gott überhaupt kein Herz, wenn er die Menschen so leiden lässt? Und die Kinder, die umgebracht werden, ist Gott überhaupt gerecht? Existiert er überhaupt? All diese Fragen kommen auf wegen der unterschiedlichen Gottesbilder. Nun meine Frage, wie viel Mitgefühl hat Gott eigentlich? Empathie, nicht? Wie viel Mitgefühl hat er mit uns? Kann er überhaupt mitfühlen, der allmächtige Gott? Hat er überhaupt Gefühle? Wie hat er, wenn er Gefühle hat, sein Mitgefühl gezeigt? Ich möchte ein Wort aus dem Hebräerbrief mit euch lesen. Kapitel 4, Verse 14 bis Kapitel 5, Vers 2. Für mich ist diese Frage äußerst wichtig. Hat Gott Mitgefühl? Da steht, wir haben einen obersten Priester von einzigartiger Bedeutung, der in die Himmel gelangt ist. Es ist Jesus, der Sohn Gottes. Er ist kein oberster Priester, der unsere Schwachheit nicht mit uns erleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur blieb er ohne Schuld. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Gnadenthron treten. Dort werden wir Mitleid, Mitgefühl empfangen und Gnade finden. Und wir werden Hilfe bekommen, wann immer wir sie brauchen. Jeder oberste Priester wird aus den Menschen gewählt und für die Menschen eingesetzt. Er tritt vor Gott für sie ein, indem er Gaben und Opfer darbringt, damit ihre Schuld vergeben wird. Er besitzt die Fähigkeit, mit den unwissenden und irregeleiteten Menschen verständnisvoll mitzuleiden, denn auch er selbst ist der menschlichen Schwachheit unterworfen. Und das wird ja von Jesus gesagt. Wie hat nun Gott den Menschen gezeigt, wie viel Mitgefühl er mit uns hat? Als ich über diese Frage nachdachte, kam mir ein Bild in den Sinn. Höhlenforscher müssen sich mitunter durch einen ganz engen Schacht zwängen, auf allen Vieren, um dann endlich in den weiten Raum einer fantastischen Höhle zu gelangen. Ich denke, Das ist ein fantastisches Bild für Gott, wie er sein Mitgefühl uns gezeigt hat. Wir haben gerade Weihnachten hinter uns. Und da wird ja traditionsgemäß die Weihnachtsgeschichte, die Geschichte von der Geburt Jesu gelesen. Jesus lässt sich in eine ganz enge Höhle des Mutterleibes einzwängen. Dieser große Gott, der die Universen geschaffen hat, das ist unglaublich. Ich habe da mal darüber nachgedacht, was hier passiert ist. Das ist unglaublich. Und dann zwängt er sich durch einen ganz engen Kanal, den Geburtskanal, hindurch. Aber der große Gott des Universums zwängt sich hindurch, um in unsere Welt zu gelangen, um sich mit unseren Bakterien und Viren zu infizieren und sogar mit dem Keim des Todes. Was Maria damals erlebte, das war unglaublich. Wahrscheinlich hat sie diese Prozedur nie richtig verstanden. Und diesen Tag haben die Propheten des Alten Testaments herbeigesehnt und haben versucht, in vielen Bildern darzustellen, was passieren sollte. Ich möchte das Wort Jesu aus Matthäus 7, Vers 14 einmal für dieses Ereignis zurechtschneiden. Ihr kennt das Wort. Wie eng ist das Tor zum Leben in unsere Welt hinein? Und wie schmal ist der Weg dorthin? Ich möchte das mal so abändern und auf Gott anwenden. Er ist einen ganz, ganz engen Weg gegangen, um zu uns zu gelangen. Er hat diesen Weg gefunden zu uns. Schon lange bevor er die Welt schuf, stand dieser Weg fest. Und er sah das Dilemma auf sich zukommen. Lesen wir ein ganz denkwürdiges Wort aus Hebräer 1, Verse 5 bis 8. Hat Gott etwa jemals zu einem Engel gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Das hat er noch nie zu einem Engel gesagt. Oder auch, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein? Das klingt so nach einem Abkommen, nicht? Zwischen den beiden. Wenn Gott dann seinen Sohn, den Erstgeborenen, wieder in die ganze Welt hineinführt, fordert er, alle Engel sollen sich vor ihm niederwerfen. Im Blick auf die Engel sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber im Blick auf den Sohn sagt er, dein Thron, Gott, besteht für immer. Und ewig. Dein Stab schafft Recht. So übst du deine Königsherrschaft aus. Vernehmen wir nicht im Hintergrund die Stimme Gottes, die sagt, schaut mal, was ich euch schenke. Ich schenke euch meinen Sohn auf dem gleichen Weg, wie ihr Kinder bekommt. Geht sorgfältig mit ihm um. Er ist gebrechlich. Er ist hilflos und ganz klein. Ich gebe ihn in eure Verantwortung. Behandelt ihn mit gebührlichem Respekt. Sicher hat er auch seinem Sohn, dem Menschgewordenen, gesagt, keine Angst, mein Sohn. Du verlierst nicht deinen Thron, aber zeig den Menschen unser Mitgefühl, dass wir sie in jeder Lebenslage verstehen. Zeig es ihnen. Denn er wuchs ja als Kleinkind bei seinen Eltern auf in ganz primitiven Verhältnissen. Die Astrologen aus dem Osten konnten es kaum glauben, dass er nicht in einem Palast in Jerusalem zur Welt kam. Die Juden glaubten, der Messias müsse in einem Palast zur Welt kommen. Aber was kann schon aus dem kleinen, unbedeutenden Bethlehem oder aus dem verrufenen Nazareth schon kommen? Er stand unter Lebensgefahr. Seine Eltern mussten mit ihm über die Grenze ins Ausland fliehen. Genauso wie es heute viele tun müssen. Sie mussten fliehen, wenn sie ihr bescheidenes Leben retten wollten. Und wir lesen in Matthäus 2, Vers 2, dass die Sterndeuter aus dem Osten fragten: König Herodes, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen. Wir sind gekommen, ihn anzubeten. Die Sterndeuter ließen sich trotz eigenartiger Umstände nicht davon abhalten, den Messias anzubeten, das Jesuskind. Auch wenn es bei den Tieren im Stall geboren wurde. Für uns bedeutet Anbeten ja auch Gott verstehen lernen. Was es für ihn bedeutete, auf diese Art und Weise in diese Welt zu kommen, mit uns mitzufühlen, mitzuhungern, mitzuleiden, auch zu fliehen bei Gefahr, belächelt zu werden oder verspottet zu werden, damit wir verstehen lernen. Es geht nicht nur darum, dass Gott uns versteht, sondern es geht auch darum, dass wir ihn verstehen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und es gibt viele, viele Beispiele im Alten und Neuen Testament, wo Gott uns zu erkennen gibt, wie er fühlt, sodass wir ihn verstehen können. Das geht gleich los in 1. Mose 3. Zum Beispiel, nur ein Beispiel. Er sagt zu Eva: Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Und zu Adam: Der Acker soll dir Dornen und Disteln tragen. Was meint ihr, weshalb das so ist? Genauso ist es für Gott schmerzlich, Leben zu schaffen. Und dann noch nach seinem Bild. Das ist besonders schmerzlich. Wenn die, die nach seinem Bild gemacht sind, Misstrauen zu ihm haben. Wir haben das Vorrecht, Gott verstehen zu lernen. Ganz werden wir es nie verstehen. Für uns bedeutet es auch, die Absicht Gottes verstehen lernen, weshalb er diesen Weg gegangen ist. Nun, was bedeutet diese Erkenntnis für uns? Wie relevant ist das überhaupt für mich? Was kann ich mit dieser Geschichte Gottes anfangen? Das heißt, mit der Art und Weise, wie Gott uns sein Mitgefühl gezeigt hat. Das Prinzip Gottes, was er uns lehren möchte, ist das: Wenn du mich liebst, sagt er zu uns, wenn du mich liebst, dann geh den gleichen Weg. Sei empathisch, mitfühlend, versetz dich in die Lage des anderen, höre ihm zu, damit er in dir einen Helfer findet, egal ob in der Not oder in der Freude. Stell Verständnisfragen, urteile nicht, sondern verstehe. Sieh ihn an, den anderen, so wie Jesus Menschen ansah. Ich weiß, dass das ein sehr hoher Anspruch ist. Ich persönlich bin noch dabei, die Art und Weise der Empathie Gottes zu lernen. Das ist ein hartes Brot, gebe ich zu. Aber es ist gut. Das ist die Basis für Frieden. Das ist die Basis für Glücklichsein. Anfangs genannte indianische Weisheit lehrt uns, dass wir, bevor wir nicht eine Meile seinen Weg gegangen sind, in seinen Moccasins, ja, uns überhaupt kein Bild von unserem Gegenüber machen können. Du und ich sind zwei unterschiedliche Welten. Wenn zwei Freunde sich zusammenfinden oder wenn zwei Menschen heiraten, dann heiraten zwei unterschiedliche Welten, die zusammengefügt werden. Das ist spannend. Und es ist spannend, die Welt des anderen kennenzulernen. Das ist nicht nur spannend, das ist wichtig. damit man sich verstehen lernt. So ist es mit Gott. Wir müssen auch seine Welt versuchen zu verstehen. Er hat uns das Zeichen gegeben, dass er unsere Welt versteht. Jedes Jahr werden wir daran erinnert. Und ich hoffe nicht nur einmal im Jahr, sondern ständig. Damit ich mir ein Bild von meinem Gegenüber machen kann. Das bedeutet, dass ich Zeit mit meiner gedanklichen Reise verbringe. Zeit, mich mit den Schicksalen meiner Freunde, meines Partners und so weiter auseinandersetze. Und für mich ist das manchmal nicht leicht. Und manchmal vergesse ich das. Ich gebe das zu. Ich habe bezüglich dieser Sache noch viel zu lernen. Als Seelsorger wusste ich ganz genau, wie man sowas macht. Das war ja mein Beruf. Ich gebe zu, dass Psychotherapeuten das auch wissen, wie sowas geht. Sie haben es gelernt. Aber wie ist das, wenn ich damit kein Geld mehr verdiene? Wenn ich nicht muss? Wenn ich keinen guten Ruf zu verlieren habe als Seelsorger? Was ist mit meiner ganz alltäglichen Situation zu Hause? Wie läuft das da? Eine kleine Anekdote, die darf ich eigentlich gar nicht weitergeben, aber sie ist trotzdem schön. Meine Schwiegertochter studiert Sozialwissenschaften und sie war sehr lange Zeit als Sozialarbeiterin tätig und macht jetzt gerade ihren Doktor. Und jetzt kam doch unser Pflegesohn einmal und hat so verständnisvoll gefragt, seine Frau, nicht? Und da sagte sie zu ihm, lass mich doch mit diesem Kram zufrieden. Jetzt wollte er schon empathisch reagieren und sie sagt, lass mich doch mit diesem Kram zufrieden. So ist das manchmal. Und ja, sie verstehen sich trotzdem gut, nicht? Aber so ist das manchmal. Ich nehme mir jedenfalls vor, es jeden Tag lernen zu wollen. Beziehungen, davon lebt man. Beziehungslosigkeit ist Sünde. Und jede Sünde geschieht auf der Ebene der Beziehung. Alles andere ist keine Sünde. Nicht, wenn man sagt, ich gehe heute mal sündigen, esse mal zwei Eis. Das ist keine Sünde. Jemand sagt, ich gehe heute mal sündigen, nicht? Sünde ist, wenn ich anfange, meine Beziehung zu zerstören, sodass man am Ende sagt, er ist für mich gestorben. Das ist Sünde. Ich nehme es mir jeden Tag vor. Dadurch könnte viel Streit vermieden werden, so viele unguten Gefühle, so viel schlechte Stimmung könnte vermieden werden. Es würde Wohlwollen, Freude, ein schönes Leben entstehen, wie in einem Paradies, oder nicht? Gott hat es uns doch vorgemacht, wie es geht. Er hat uns sein Leben geschenkt. Wenn ich zu Weihnachten von meinen Enkelkindern etwas Selbstgebasteltes als Geschenk erhalte, dann ist ein Teil von ihnen selbst da drin verpackt. Ein Teil von ihrer Zuneigung zu mir. Vor einiger Zeit haben unsere Kleinen ein kleines Konzert veranstaltet. So für uns privat auf unserem Hof. Und wir haben von ihnen eine schriftliche Einladung bekommen. Ihre Eltern wussten noch nicht mal was davon. Sie mussten dann ganz schnell noch ein Buffet herzaubern. Bei Kindern fällt uns Empathie manchmal leichter. Aber wie sieht das mit uns Erwachsenen aus? Kann ich das, was er oder sie mir schenkt, nur gebrauchen? Oder erkenne ich darin seine Anteilnahme an meinem Leben? Oder wenn ich etwas schenke, möchte ich meine Anteilnahme an seinem Leben deutlich machen? Die größten Geschenke, die wir verschenken können, sind Zeit, Zuhören, Verstehen, Bereitschaft zum Helfen, Teilen und so weiter. Da gibt es viele Vokabeln. Ihr Lieben, nur aufgrund dieser Art und Weise des Miteinanders kann sich das Reich Gottes ausbreiten. Wir beten, dein Reich komme. Das ist eine Aufgabe für uns. Wenn wir mithelfen, aufgrund dieser Art und Weise das Reich Gottes auszubreiten, dann wird es wie im Paradies, lest Apostelgeschichte. Das ist die Darstellung des Paradieses von damals. Da hat sich wahrscheinlich Jesaja erfüllt. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde machen, im übertragenen Sinne. Da war schon Paradies. So schrieb Lukas die Apostelgeschichte in der Rückschau. Das kann bei uns auch sein. Das Paradiesische in unseren Reihen. Dass andere kommen und sagen, was ist denn mit euch los? Können wir nicht auch mitmachen? Ich meine nur mal zum Überlegen, nicht? Aber das ist die Art und Weise, wie sich Gottes Reich auf dieser Welt ausbreiten soll. Angefangen mit kleinen Gruppen. Immer größer werden. Ihr seid eine ziemlich große Gruppe hier in Lüneburg. Aber so breitet es sich aus in der ganzen Welt. Das ist der Grund, weshalb Menschen in die Adventgemeinde kommen. Überall. Ich habe diese Gedanken aufgeschrieben, um uns bewusst zu machen, dass Gott uns gezeigt hat, dass er ein Teil unseres Lebens ist und sein möchte. Teil unserer Freude. Egal, ob es eine schöne Wohnung, ein schöner Garten, ein neues Auto, einen schönen Betrag auf unser Sparkonto oder Teil unseres Leidens ist. Egal, ob ich in der Schule eine 5 geschrieben habe, ob ich krank geworden bin oder beleidigt worden bin oder arbeitslos. Er kennt das und er fühlt mit uns. Gott versteht mich. Jesus ist kein oberster Priester, der unsere Schwachheit nicht mit uns erleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur blieb er ohne Schuld. Zum Glück, nicht? Ist das nicht das, was wir Menschen brauchen? Wir brauchen einen solchen Gott, einen solchen Jesus. Und wir brauchen uns, die wir miteinander so umgehen, wie Gott es mit uns tat. Wir wollen unseren Gott deshalb verehren, indem wir seine Empathie in unserem Leben erlernen und verwirklichen. Denn wir sind durch Christus seine Kinder geworden. Und seine Kinder machen es ihm nach, wie es alle Kinder tun. Und Jesus hat das ja auch formuliert in Johannes 5, Vers 19. Von sich aus kann ein Sohn nichts tun. Er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, genau dasselbe tut auch der Sohn. Und hier in diesem Zusammenhang meinte Jesus ja sich selber in der Szene der Auseinandersetzung mit den jüdischen Behörden. Und das Gleiche gilt uns auch, wenn Gott unser Vater ist. Dann schauen wir, was tut er denn? Wie hat er sich verhalten? Übrigens, in der gleichen Weise, wie Gott Mensch wurde, durch die Geburt, genauso werden wir Gottes Kinder. Zwar geschieht unsere Neugeburt nicht durch einen Geburtskanal hindurch, sondern durch Wasser und Geist, aber der Weg ist genauso eng, wie Jesus sagte. Jetzt werde ich den Text mal richtig zitieren. Wie eng ist das Tor zum Leben und wie schmal ist der Weg dorthin. Wenige finden diesen Weg. Ich hoffe, dieses Wort erfüllt sich nicht. Wenige. Ich hoffe, es sind viele, die diesen Weg finden. Und Gott braucht uns. Ob Geburt oder Neugeburt, verstehen wir durch dieses Bild, dass es anstrengend ist, sich mit dem Nächsten einzulassen? Egal, ob ich mich mit Gott oder mit Menschen einlasse, es erfordert immer meine Anstrengung und es ist immer eine Herausforderung. Wenn auch der Weg eng ist, so eröffnet er mir doch eine ganz fantastische Welt am Ende. Die Welt der ewigen Freude, die Welt, die Anbetung auslöst, nämlich das Bestaunen, wenn ich die Welt meines Gegenüber erfahren und erleben kann, dann hat er meine Bewunderung. Lieben, das ist Anbetung. Wenn ich versuche, die Welt Gottes zu ergründen, mich auf ihn einlasse, dann komme ich zur Anbetung. Das ist Bewunderung. Diese fantastische Welt beginnt nicht erst bei der Wiederkunft Jesu, sondern hier und jetzt. Hier in unserer Gemeinde, da wo ich lebe, sie muss sich immer mehr ausbreiten, diese Welt. Diese Art und Weise des Miteinanders muss sich immer mehr ausbreiten. Mitgefühl, Vergebung sind ein Auftrag. Dazu hat Christus uns berufen, damit sich Gottes Reich wie ein Samenkorn ausbreiten kann, damit es wachsen kann und viel Frucht bringt. Gott segne euch in diesem Jahr in euren Bemühungen. Amen.